Sag mal, Lisa, interessierst du dich eigentlich für Politik?
Naja, geht so. Also ich muss sagen, ich finde es super, dass wir eine Bundeskanzlerin haben und das schon sehr, sehr lange. Aber leider ist sie für mich in der falschen Partei. Und ansonsten so auf der allgemeinen Weltbühne mit Erdogan, Trump und Putin, da kann man schon echt Politik verdrossen werden.
Mal schauen, was heute rauskommt. Wir haben nämlich einen spannenden Gast. Wir haben unseren Kollegen heute mal eingeladen, den Manuel Kugler aus der Politikredaktion, und wollen mit ihm über Frauen und Politik diskutieren. Und ich glaube, Lisa, das wird auch für dich ganz spannend.
Schauen wir mal.
MWD. Männlich, weiblich, divers. Der Feminismus-Podcast von nordbayern.de. Mit Lisa Susuhan und Ute Möller.
Ja, herzlich willkommen zu MWD. Männlich, weiblich, divers. Wir sind jetzt schon bei der wievielten Folge, Ute?
6?
Oder 7?
Oh Gott, wir wissen es selber nicht mehr.
Nee, aber wir kriegen immer noch positives Feedback. Die Tina Langheinrich, Eigentümerin von Schaffensschwestern, einem, ja, es war mal ein Café, jetzt ist es ein Catering-Service. Die ist auch ganz engagiert bei Projektin. Das ist so ein Verband von Unternehmerinnen, die machen auch immer einmal im Jahr so einen Tag, wo sie weibliche Unternehmerinnen beraten. Und die hat uns geschrieben auf Facebook: Moinsen, hab eben angefangen, euren Podcast zu hören, bin auch bei der ersten Folge, aber ich finde ihn toll. Smiley mit Herzen. Macht Spaß, euch zuzuhören, freue mich auf die anderen Folgen. Dankeschön, liebe Tina, sie würde sich auch definitiv mal als Gast eignen.
Klar. Sie ist total gut vernetzt, ist eine große Netzwerkerin, kennt wahnsinnig viele Frauen in der Region und hat bestimmt mit vielen spannenden Themen zu tun, die auch bei uns definitiv mal angesagt sein könnten.
Ja, und dann war heute bei uns in der Konferenz, also wir haben jeden Tag bei uns bei den Nürnberger Nachrichten um 10 Uhr eine große Konferenz, wo sich alle Ressortleiter, Chefredakteure, auch nicht nur Ressortleiter, auch Redakteure versammeln und den Tag besprechen. Und da haben wir manchmal einen Gast von außerhalb, der eine Blattkritik übernimmt, einfach damit wir auch mal nicht nur in unserer eigenen Suppe kochen und auch mal erfahren, wie denn andere über unser Blatt denken. Und da war heute Reka Lörinsch von Agabi zu Gast. Das ist die AG der Ausländer, Migranten und Integrationsbeiräte Bayerns. Und ja, sie war erstens mal sehr positiv überrascht von der Frauenquote an unserem Konferenztisch, also sie hat mehr Männer erwartet. Wobei ich auch sagen muss, es ändert sich, ne? Also an einigen Tagen sind viel mehr Männer in der Konferenz, an anderen Tagen ist es 50-50, aber sie hat heute dann wirklich einen guten Tag erwischt. Und sie liebt unseren Feminismus-Podcast, wurde uns ausgerichtet, findet unsere Themen sehr interessant, oft sogar mutig. Ihr sind 45 Minuten ein bisschen zu lang. Da muss man sagen, also das ist totale Geschmackssache. Manche sagen, wir sollten am liebsten 2 Stunden senden. Andere sagen, 20 Minuten würden reichen. Es kommt immer darauf an, wie die Leute einfach dieses Medium als an sich behandeln und in welchen Situationen sie es konsumieren. Sie hat aber auch gesagt, dass wir gerne ein bisschen bissiger und schärfer sein dürften. Das ist eigentlich kein Problem für uns,
Für uns gar nicht.
Alles klar. Der arme Manuel, der heute dann. Ja, und sie hat auch beobachtet, dass neue Folgen gern geteilt werden in diversen Frauennetzwerken. Ja, und das freut uns natürlich,
natürlich
sehr.
Natürlich, das ist super, das ist ein ganz tolles Feedback. Mhm. Ja, und vielleicht laden wir sie uns ja auch mal ein, oder?
Ja, gerne.
Aber heute ist erstmal der Manuel Kugler, wie gesagt, da. Ist ein sehr netter Kollege aus unserer Politikredaktion. Und wir haben uns gedacht, anlässlich der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Vorsitzender ist das Thema Frauen und Politik angesagt. Und Manuel, was ist denn so? Oder nee, erstmal Manuel, wollen wir erstmal von dir wissen, Podcast, ist das überhaupt so dein Ding? Hörst du überhaupt Podcasts?
Ja, also ich finde es ein sehr angenehmes Medium. Liegt auch daran, dass ich einen Fußweg von ungefähr 25 Minuten habe, bis ich hier in der Redaktion bin. Und das sind 25 Minuten, die man gut nutzen kann, um sich mit Podcasts über ein Thema auf den neuesten Stand zu bringen oder auch mal Hintergründe zu erfahren über ein Thema, von dem man noch nicht so viel wusste.
Mhm. Wie schaut es denn überhaupt mit der Frauenquote aus bei uns in der Politikredaktion?
Wir haben ja keine Frauenquote in der Politikredaktion, insofern sieht alles sehr gut aus.
Aha, also wir haben keine einzige feste Kollegin, glaube ich, im Moment, oder?
Doch, wir haben eine Kollegin, die Sarah Benecke, die ist momentan in Elternzeit, die wird aber zurückkommen, worüber wir uns natürlich auch freuen, wenn sie wieder da ist.
Weil ich finde Frauen, also Berichterstattung über Politik ohne Kolleginnen geht eigentlich gar nicht, finde ich ein Thema. Habt ihr manchmal das Problem in der Politikredaktion, dass ihr denkt, okay, das ist jetzt was, wäre gut, wenn eine Frau das mal beleuchten würde, als egal ob in der Berichterstattung oder als Kommentatorin?
Ja, manchmal ist das Ganze sogar problematisch, finde ich, weil zum Beispiel die Sarah, die kümmert sich bei uns um Familienthemen, wobei man sich natürlich dann auch fragen kann, warum muss das immer die Frau machen? Warum muss immer eine Frau kommentieren, wenn es um Familiengeld geht, wenn es um Betreuungsgeld geht? Das sind schon auch, glaube ich, alte Reflexe, die wir auch nicht so schnell loswerden.
Gibt es auch in der Politik, also auf die Politikerinnen diese weichen, in Anführungsstrichen, Themen besetzen. Ne? Ja. Bildung, Familie, Gesundheit.
Wobei, im Verteidigungsministerium hat sich ja Gott sei Dank geändert.
Ne? Nicht nur dort, auch im Kanzleramt seit vielen, vielen Jahren.
Ja. Macht das für dich einen Sinn? Also diese Zuordnung von Politikerinnen zu bestimmten Themenbereichen?
Nein, überhaupt nicht, weil ich glaube, dass wir nicht in Klischees denken sollten, dass Frauen aus irgendeinem Grund besser für bestimmte Themen geeignet sind und Männer für andere Themen. Jeder ist verschieden und jeder hat auch einen anderen Zugang zu bestimmten Themen. Also insofern macht es überhaupt keinen Sinn, da schon vorher bestimmte Zuordnungen zu treffen.
Aber spannend ist ja doch, dass immer wieder die gleichen oder ähnliche Reflexe greifen. Ich weiß nicht, ob du die Sendung gesehen hast mit der Anne Will, als die Annegret Kramp-Karrenbauer nach ihrer Wahl dort saß und unter anderem der Herr Kubicki, der FDP-Vize dort saß und sie ziemlich persönlich attackiert hat. So nach dem Motto, er sei ja überrascht gewesen, dass sie überhaupt so eine gute Rede gehalten hat vor der Wahl zum Parteivorsitzenden. Und er muss auch den Spruch losgelassen haben, mit Merz würde die CDU Wahlen gewinnen, aber mit AKK habe die CSU halt kuschelig haben wollen. Das ist ja wieder dieser Klassiker, ne? Die männliche Härte gegen, ja, mit Frauen, da kann man halt kuscheln und da läuft es vielleicht irgendwie harmonischer, aber halt sachlich vielleicht nicht so kompetent, wie wenn ein Mann da irgendwie vorne dran ist.
Also die Aussage ist natürlich Unsinn, weil sie ja bewiesen hat, dass sie als Spitzenkandidatin Wahlen gewinnen kann. Das hat sie in der Vergangenheit getan, das hat Friedrich Merz nie getan. Also insofern ist das schon eine sehr gewagte Aussage.
Aber es war wieder so männerbündlerisch, wirklich vor laufender Kamera. Das hat mich so überrascht. Also, dass es so offen ausgetragen worden ist, dass die Männer, die da in der Runde saßen, wieder ihr Spiel gemacht haben. Weil sie wurde auch gefragt, ob sie sich Kanzlerin zutraut. Und da hat sie irgendwie so gesagt, naja, man kann irgendwie nicht den Job der Vorsitzenden annehmen, wenn man ausschließt, dass man auch für den Posten der Bundeskanzlerin antritt. Und dann haben die Männer in der Runde halt sich gefragt, und du würdest es dir zutrauen? Und die haben sich die Bälle so zugespielt und gesagt, na klar würde ich das machen, klar würde ich das machen. Also
ich habe hier sogar den genauen Wortlaut in dem Artikel. Steingart sagt ganz geschlechtergerecht zu seinem Sitznachbarn Kubicki: Herr Kubicki, trauen Sie sich Kanzler zu? Er dann: Ich traue mir alles zu. Schulz dann wiederum: Wir trauen Ihnen auch alles zu. So klingt das, wenn die Jungs unter sich sind, schreibt der Spiegel.
Und das finde ich erschreckend, dass dieses Männergebalze, dieses Männergebaren so ganz offen ausgetragen wird. Also, dass die Zeiten noch nicht rum sind, dass die sich nicht schämen an dem Punkt.
Ich glaube aber trotzdem, dass man vorsichtig sein müsste und nicht jeden Angriff, der vielleicht nicht wirklich gut begründet ist, gleich in diese Schublade gegen Frauen gesteckt wird. Weil nicht jeder Angriff, den AKK über sich ergehen lassen muss, nicht jeder dieser Angriffe ist deswegen auf sie gerichtet, weil sie eine Frau ist.
Würde man zum Mann sagen, ach, die Rede hätte ich dir gar nicht zugetraut?
Natürlich.
Ja? Also du siehst da nichts Genderspezifisches drin?
Nicht unbedingt, zumal ich eben die Wahl von Kramp-Karrenbauer zur CDU-Vorsitzenden ja eigentlich als relativ starkes Signal dafür werte, dass Geschlecht nicht mehr so die entscheidende Rolle spielt in der Politik, wie das vielleicht vor 20 Jahren noch der Fall war. Also man hätte ja annehmen können, dass die CDU nach 18 Merkel-Jahren und 13 Merkel-Jahren als Kanzlerin dann wirklich sagt, naja, jetzt müssten wir aber auch mal wieder einen Mann an die Spitze lassen. Und genau das ist ja nicht passiert. Und für mich ist das ein Signal dafür, dass das Geschlecht immer weniger eine Rolle spielt und dass es eben überhaupt nichts ausmacht, selbst einer ursprünglich konservativen Partei wie der CDU eine Frau an der Spitze zu haben. Natürlich ist das auch dem geschuldet, dass man sich natürlich auch Erfolge von dieser Frau verspricht, aber es ist ja nichts Ehrenrühriges, wenn eine Partei sich einen Wahlerfolg bei den nächsten Wahlen wünscht.
Ich meine, wenn man jetzt sich die Zahl überlegt, dass 2 von 3 Abgeordneten im Bundestag Männer sind, dann spricht das dafür, dass Frauen in der Politik noch nicht die Normalität sind. Und das 100 Jahre, nachdem Frauen wählen, 100 Jahre, nachdem Frauen offensiver in die Politik gehen, finde ich absolut bedenklich. Allein, dass man jetzt bei der Diskussion CDU wie SPD über ein neues Wahlrecht, beide Parteien sagen, wir sollten auch von gesetzgeberischer Seite dafür sorgen, dass wir mehr Frauen als Abgeordnete im Bundestag sitzen haben, zeigt oder spiegelt doch einen Alltag, in dem Frauen in der Politik noch nicht Realität sind. Und da muss man jetzt fragen, warum ist das so? Warum sind nicht mehr Frauen an der Basis? Warum wachsen nicht mehr Frauen nach oben, auch in die Führungspositionen? Woran liegt denn das eigentlich? Und welche Strukturen stecken da dahinter?
Also ich würde dir generell schon mal bei deiner Zustandsbeschreibung massiv widersprechen. Stellen wir uns mal vor, wir hätten nicht 30% Frauenanteil im Bundestag, sondern 60%. Jetzt stellen wir uns gleichzeitig vor, ein Mann wäre seit 13 Jahren Kanzler. Dann hätte man durchaus mit Recht die Frage stellen können, naja, warum schaffen es denn Frauen nicht an die Politikspitze? Aber die Realität ist ja die, dass wir seit 13 Jahren eine Kanzlerin haben. Das heißt, das mächtigste politische Amt ist sozusagen in der Hand einer Frau. Es wird sehr wahrscheinlich auch in Zukunft in der Hand einer Frau sein. Das zeigt doch, dass wir da kein gravierendes Problem haben.
Aber wenn Politikerinnen überfraktionell sagen, wir haben ein Problem und es muss sogar der Gesetzgeber ran, um zu regeln, dass wir künftig zumindest paritätisch Männer und Frauen im Bundestag sitzen haben, dann ist doch die Analyse der Frauen aus der Politik eine ganz andere.
Ja,
die muss man
doch
ernst nehmen, oder?
Man kann ja auch ernsthaft darüber reden, woran es liegt, dass der Bundestag einen Frauenanteil hat, der viel geringer ist als der Frauenanteil in der Bevölkerung. Aber wenn man ehrlich ist, dann sollte man, finde ich, auch mal festhalten, dass es auch am Wahlverhalten auch von Frauen liegt. Das lässt sich zum Beispiel jetzt im Bayerischen Landtag relativ gut beobachten. Auch der Bayerische Landtag hat, wenn du so willst, ein Frauenproblem. Jetzt hätten aber die Frauen die Möglichkeit gehabt, bei der Wahl gezielt Frauen nach oben in die Listen zu wählen. Das ist nicht passiert. Also insofern ist auch durchaus das weibliche Wahlverhalten mit eine Ursache für diese Ungleichgewichtung.
Aber wenn ich per se weniger Frauen auf den Wahllisten habe, habe ich das Problem, also ich als Frau, wenn ich wähle, ich wähle nach Inhalt, also ich wähle die Politikerin, die mich inhaltlich überzeugt, wo ich sage, die vertritt meine Annahmen, das ist das, wohinter ich stehen kann. Und wenn ich in der großen Schnittmenge weniger Frauen habe als Männer, kann ich auch nur, also allein aus der Logik heraus und wenn ich meinem inhaltlichen Vorgaben folge, weniger Frauen wählen als Männer. Also es ist schon ein Problem der Schnittmenge, aus der ich auswähle.
Ja, aber jetzt widersprichst du dir ja selbst. Du sagst einerseits, dir kommt es auf die Inhalte an, unabhängig, ob der Politiker eine Frau oder ein Mann ist. Und gleichzeitig beklagst du einen zu geringen Frauenanteil im Parlament. Das widerspricht sich doch.
Also absolut
entweder
nicht.
Entweder es kommt aufs Geschlecht an oder es kommt auf die Inhalte an.
Wenn ich mehr Frauen in der Politik habe, kann ich mehr Frauen wählen.
Ja, aber du hättest ja bei der Wahl zum Bayerischen Landtag auf der Liste eine Frau ankreuzen können, statt eines Mannes.
Du weißt nicht, was ich gewählt habe,
Manuel. Also bei mir gab es keine Frau zum Ankreuzen für meine Inhalte, für die ich stehe.
Also wenn ich weniger Frauen habe, die ich wählen kann und ich habe aber noch einen inhaltlichen Anspruch und ich glaube, Lisa, oder? Wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, Frauen per se sind besser als Männer, sondern es geht das ist ja nicht die These, mit der wir antreten.
Nein, ich glaube, man muss auch so ehrlich sein, dass es eben schon was mit dem Wahlverhalten von Frauen auch zu tun hat.
Aber woran liegt es? Warum sollen Frauen, meinst du, Frauen trauen Männern mehr zu in der Politik oder was ist jetzt hier deine
Nee, das Subtext? Weiß ich nicht, aber man sollte nicht so tun, als würde nur von Seiten der Männer würden Frauen klein gehalten in der Politik, weil das meiner Meinung nach nicht der Fall ist. Oder man kann sich ja auch, um ein bisschen ein drastischeres Beispiel zu geben, die Wahl von Donald Trump. 52% der weißen Wählerinnen haben Donald Trump gewählt, ein Mann, der frauenverachtende Aussagen ohne Ende getroffen hat. Warum ist das so? Kann
dahinter
ich mir nicht erklären.
Doch, dahinter steckt eine ganz spannende Sozialanalyse, dass man sagt, es geht da weniger um das Geschlecht, also Frauen, Männer, sondern es geht darum, dass man zu einer weißen Schicht gehört oder auch zu einer Schicht gehört, wo man das Gefühl hat, das waren ja viele so Abstürzler, ne, aus Industriegebieten, wo hohe Arbeitslosenquoten sind, dass man sich mehr der Schicht zugehörig fühlt und da jemanden gesehen hat, der einem sozial retten kann sozusagen und dass das ausschlaggebende Element war. Und das leuchtet mir irgendwo auch ein, also dass das ausschlaggebend sein kann, dass ich mich sozial sozusagen da so ein Licht am Horizont sehe und dann das für mich, also die Gehörigkeit zum sozialen Umfeld wichtiger ist als das Geschlecht.
Also die Existenzangst ist größer.
Ja, ja. Fand ich irgendwie überzeugend, die Theorie.
Ich habe auch gelesen, dass Friedrich Merz vor allem im Osten bejubelt wird als weißer, Mittelalter, wohlhabender Mann. Warum ist denn das so zum Beispiel? Also da kann man ja einiges nicht verstehen.
Ja, es ist immer schwierig, einen Kausalzusammenhang herzustellen. Nur ich wollte eben auf das Wahlverhalten verweisen, um mal zu zeigen, dass das Problem nicht so einfach gelöst ist oder auch nicht so einfach erklärt ist, indem man sagt, naja, in der Politik passen die Männer darauf auf, dass die Frauen nicht nach oben kommen.
Ja, das hat auch niemand behauptet. Ich glaube halt auch, dass Frauen sich einfach weniger mit Politik identifizieren können, weil halt eben alles noch sehr von den Strukturen her und von diesen Männerbünden her, das ist alles von Anfang an, also seitdem es losging mit der Politik, von Männern gemacht worden für Männer, genauso wie die Arbeitswelt. Und da kann ich auch gut verstehen, dass man als Frau sagt, ach nee, das ist mir alles so fremd und das, ich weiß gar nicht genau, wie ich mich da verhalten soll, was da die Spielregeln sind, was da der Habitus ist, dass sie sich da eher fernhalten.
Aber ich glaube, für den Fall von Deutschland kann man doch nicht ernsthaft behaupten, dass nur Politik für Männer gemacht wurde in den letzten Jahrzehnten. Ja,
die Strukturen sind von Männern für Männer gemacht worden.
Ja, was heißt das denn konkret? Die Strukturen haben ja zumindest ermöglicht, dass eine ostdeutsche Frau es geschafft hat, in der konservativen Männerpartei CDU nach oben.
Weil es eine einzige Frau geschafft hat, kann man das nicht immer als Totschlagargument nehmen.
Aber es ist doch nicht nur eine Frau. Die Andrea Nahles führt die SPD. Die Grünen werden traditionell schon von einer Frau mitgeführt. Auch die Linken haben eine Parteivorsitzende. Also man kann doch jetzt nicht so tun, als hätten wir an den Führungsspitzen der Partei ein Frauenproblem.
Das kann sein, aber definitiv in der Basis.
Auch da würde ich widersprechen. Viele Parteien sind ja relativ offen für Frauen. Also zum Beispiel in der CSU gibt es ja viele Frauen, die es relativ schnell nach oben gebracht haben. Wenn man sich Dorothee Bär ansieht, die jetzt auch vor kurzem bei uns zum Interview war, so eine Frau, eine junge Frau, die auch politisch was drauf hat, die wird ja gern genommen von einer Partei, die sowieso einen gewissen Frauenmangel hat.
Also manchmal schmücken sich ja die Politiker auch gerne damit, dass sie junge Frauen fördern. Zum Beispiel hat Söder neulich erzählt, da waren wir für ein Interview im Heimatministerium bei Ihnen, also er hat sich damit geschmückt, dass er Judith Gerlach als Ministerin für Digitales ernannt hat, die ja gerade mal Anfang 30 ist. Und er hat aber dann auch erzählt, dass sie erstmal gesagt hat, kann ich mir das wirklich zutrauen? Und er hat ihr dann Mut gemacht und so. Also das hat er richtig stolz erzählt. Und meinte auch, er weiß gar nicht, warum Frauen sich so oft so viel weniger zutrauen als Männer.
Aber ich finde, das Beispiel zeigt ja auch, dass unsere Diskussion zum Teil falsch läuft. Also du sagst, er hat sich damit geschmückt. Wenn Söder keine Frau oder sehr wenige Frauen berufen hätte, hätte es geheißen, was soll das Ganze denn? Warum sind da so wenige Frauen im Kabinett? Beruft er stattdessen eine Frau oder auch eine junge Frau, dann heißt es gleich, naja, er schmückt sich damit. Er kann es ja niemandem recht machen.
Wichtig sind ja auch die Medien als Spiegel. Wir haben Söder ja auch interviewt und da hat der Kollege ihn gefragt, ja, jetzt haben Sie da so eine Junge, wie kommen Sie eigentlich dazu, warum machen Sie das eigentlich? Mich hat die Frage wahnsinnig geärgert. Und da spielen die Medien, wir haben auch, tragen auch eine Mitverantwortung, ne? Wie Absolut. Frauen oder Politikerinnen wahrgenommen werden. Und das Beispiel ist die Klamotte, ja, was haben die Frauen an? Da gab es doch mal irgendeinen Auftritt von der Kanzlerin, von der Angela Merkel, wo sie so ein ganz tief dekolletiertes Kleid anhatte, wo dann alle ganz erstaunt waren, oh, das ist ja eine Frau, die hat ja Busen. Was ist denn jetzt da? Das wurde ganz, ganz unangenehm empfunden eigentlich. Sie hat das nie mehr angezogen.
Sie hat es nie wieder angezogen, das ist mir auch aufgefallen.
Also da müssen sich natürlich die Medien auch an die eigene Nase packen, ne? Und mal aufhören, solche Fragen zu stellen. Und man kann über Klamotten reden, man kann ja auch bei Männern über Klamotten reden, ne? Weil es ist ja ein Teil der Selbstdarstellung, Teil der Selbstwahrnehmung oder wie ich mich präsentieren will. Aber man muss es ausgewogener tun oder mehr hinterfragen, was man da eigentlich macht. Oder ich fand ja auch voll spannend die Frage, Merkel ist doch mal gefragt worden, ob sie Feministin ist. Und dann hat sie sich so rausgeredet und und so nach dem Motto, sie wolle sich nicht mit fremden Federn schmücken. Also sie, das fand ich sehr spannend, weil entweder das war ein totales Understatement, weil sie hat ja schon viel getan für die Frauen in der Politik. Also sie hat ja schon was bewegt, es gab ja schon Dinge, die ihr wichtig waren. War das jetzt Understatement? Oder Manuel, wäre das komisch rübergekommen, wenn die Kanzlerin sagt, boah, ich bin Feministin, klar.
Ich glaube, sie ist sehr zurückhaltend, dass sie in eine bestimmte Ecke gestellt werden könnte. Das ist, denke ich, ihre Angst. Und deswegen, glaube ich, hat sie sich da nicht klar bekannt.
Hätte dich als Mann das irgendwie, wie wäre das bei dir rübergekommen, wenn sie gesagt hätte, ich bin Feministin?
Das ist ja völlig in Ordnung, sich selbst so zu bezeichnen. Aber vielleicht ist es nicht in konservativen Kreisen oder wäre in konservativen Kreisen nicht so gut angekommen.
Wie hättest du es gefunden, Lisa? Also mich?
Ich hätte es super gefunden, als ein gutes Vorbild. Und Feministin, also dieses Wort an sich, da haben wir ja schon drüber gesprochen, wurde von den Gegnern des Feminismus in den Dreck gezogen. Und wir arbeiten gerade, alle Frauen im Moment arbeiten dran, dass das Wort Feministin oder Feminismus kein Schimpfwort mehr ist. Und da hätte sie auf jeden Fall auch ein gutes Vorbild sein können. Ich finde es schade. Aber natürlich, wie Manuel schon gesagt hat, wenn du in der CDU bist und dich als Feministin bezeichnest, weiß ich nicht, ob man sich dann sein eigenes soziales Grab gräbt. Was aber eigentlich tragisch ist, weil Feminismus ja nur bedeutet, dass man möchte, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben. Und das ist doch in der CDU genauso, oder nicht?
Welche Möglichkeiten siehst du denn dann, den Frauenanteil zu erhöhen im Bundestag oder in anderen Parlamenten?
Wenn es einen Zwang zur paritätischen Besetzung der Wahllisten gäbe, es wird ja auch gerade diskutiert, fände ich spannend, weil dann jede Partei mehr über Frauenförderung nachdenken müsste.
Aber es gibt ja Parteien, die diese paritätische Aufstellung schon berücksichtigen. Da wären wir wieder beim Wahlverhalten, müssten Frauen konsequenter dann solche Parteien wählen. Dann würde sich das Problem ganz ohne den für Deutschland ja typischen Ruf nach einer Zwangsregelung erledigen.
Aber es ist doch spannend, auch ich meine, ich habe das mal erlebt vor, das war die Bundestagswahl letztes Jahr, zwei Frauen an der Ampel, ältere Frauen, so untere Mittelschicht irgendwie so, ne? Also die haben über die AfD diskutiert und haben gesagt, ja, AfD musst du doch wählen irgendwie, ne? Weil klar, diese Argumente, die halt kommen, ne, den Geflüchteten geht es doch besser als uns und so kann es doch nicht weitergehen. Und das waren zwei Frauen. Und dann stand ich auch daneben und habe gedacht, verdammt nochmal, warum seht ihr nicht, wie frauenfeindlich die Politik, also nicht nur frauenfeindlich, natürlich ist die AfD überhaupt nicht diskutabel, aber wie frauenfeindlich auch gerade die Politik der AfD ist. Wieso registriert ihr das nicht? Und das fand ich spannend, weil es ist wie bei Trump, was wir vorher gesagt haben. Ich glaube, die wählen einfach, weil sie sich sozial benachteiligt fühlen, dann solche Parteien und haben nicht auf dem Schirm, das ist ein extremes Beispiel, die AfD natürlich, ne, klar, was die für eine Frauenpolitik machen. Also ich weiß nicht, ich bin da auch nicht klar, ob ich finde, dass Frauen unbedingt Frauen wählen müssen, wie gesagt, weil ich möchte schon eine gewisse Politik gelebt haben in diesem Land und das kann ich nicht nur vom Geschlecht abhängig machen. Das ist ein Zwiespalt, ne, das geht irgendwie nicht zusammen, finde ich, in der Realität.
Ich denke, wenn wir gesetzliche Regelungen einführen, die dazu führen, dass mehr Frauen im Parlament per Quote auftauchen, was anderes ist ja der Vorschlag nicht, den jetzt zum Beispiel auch die Justizministerin gemacht hat, dann wird es auch Frauen selbst schaden, weil immer sozusagen der Generalverdacht im Raum steht, naja, du bist ja nur hier, weil es die Quote gibt.
Aber wenn die Frau eine gute Politik macht und sagt, du, das stimmt doch gar nicht und das an sich abtropfen lässt und eine gute Arbeit macht, dann sind die Leute, die so argumentieren, ganz schnell ruhig.
Ja, aber es wird immer Leute geben, die das nicht akzeptieren, dass jemand eine gute Politik macht. Und insofern müssen sich diese Frauen, die eine gute Politik machen, die vielleicht super qualifiziert sind, die müssen sich immer gegen einen Generalverdacht zur Wehr setzen, den sie nicht haben, wenn sie sozusagen... Diesen Generalverdacht haben sie nicht, wenn es so eine gesetzliche Regelung nicht gibt.
Aber der Filter, wo Frauen an der Basis ausscheiden, der ist so undurchsichtig. Also wir haben es schon mal gehabt in dem früheren Podcast, eine Umfrage unter dem Nachwuchs. Also das war sowohl bei der SPD, aber auch bei anderen Parteien, sexuelle Belästigung. Wie viele der Juso-Frauen gesagt haben, dass sie sexuell belästigt worden sind, eben im Parteienumfeld. EU-Parlament gab es eine Umfrage, sexuelle Belästigung, eine sehr hohe Quote. Also es gibt ja an der Basis, die ja niemand beleuchtet, wo Frauen anfangen, Politik zu machen, gibt es davon bin ich schon überzeugt, gibt es männlich geprägte Strukturen, die es erschweren, durch Sachpolitik nach oben zu kommen, weil eben auch andere Mechanismen greifen. Also eben wie im Job auch. Und von daher bin ich definitiv dafür, dass man eine Quote einführt, weil sie auch solche Sachen, also weil das dann nicht mehr die Rolle spielen darf, weil dann Parteien sich öffnen müssen, weil sie dann hinterfragen müssen, können wir so weitermachen? Eigentlich nicht.
Und viele Parteien machen das ja jetzt schon, auch ohne gesetzliche Regelung, indem sie eben sagen, wir besetzen unsere Listen paritätisch. Eine Frau, ein Mann, eine Frau, ein Mann.
Es sind auch ganz banale Sachen. Ich habe auch gelesen, dass nur 5% aller Bürgermeisterposten in deutschen Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern mit Frauen besetzt sind. Und es ist eben auch so, dass ein politisches Amt oftmals mit Abendterminen einhergeht. Und wenn du als Frau Familie hast, dann ist es leider immer noch so, dass Frauen sich mehr um die Kinder kümmern als Männer und dann abends oftmals eben nicht so abkömmlich sind. Also da muss sich dann auch in den Familien was ändern, dass die Männer sich eben genauso gut um die Kinder kümmern und dass die Frauen abends dann zu Abendveranstaltungen politischer Art gehen können. Also da fängt es ja schon an.
Weil die Frauen, die Karriere machen, haben ja solche Männer, ne? Auch die Annegret Kramp-Karrenbauer, der Mann hat ja dann aus dem Job ausgestiegen, als sie erfolgreich wurden, hat sich um die 3 Kinder gekümmert und hat die Familienarbeit gemacht.
Und die Merkel hat eben keine Kinder.
Sie hat keine.
Die hat, glaube ich, schon aufgrund ihrer Karriere auf Familie verzichten müssen. Und das ist auch die Frage, wie kann man eben ein politisches Amt mit Familie vereinbaren? Und was ist die Rolle der Männer, der Ehemänner, der Väter dabei? Also da muss sich in der ganzen Gesellschaft noch ganz viel strukturell ändern.
Eine Frage, die ja auch, oder die ich mir ja auch stelle, ist, was verspricht man sich denn per se mit dieser Forderung, wir brauchen mehr Frauen in der Politik? Also welche inhaltlichen Vorstellungen sind denn bei euch zum Beispiel damit verbunden?
Ich habe gelesen, dass, wer war das denn jetzt? Eine Politikerin hat gesagt, ich möchte die Welt zu einem besseren Ort machen. Das klingt natürlich erstmal so ein bisschen klischeehaft, aber andererseits denke ich mir, wie oft hat man das denn schon von einem Mann gehört? Also ich habe schon das Gefühl, dass Frauen nachhaltiger regieren und nicht so sehr auf Profilierung ihrer eigenen Person ausgerichtet sind.
Ich glaube, dass das Klischees sind.
Mhm. Kann
es
sein.
Es gibt ja auch Studien von Historikern, die mal angeschaut haben, wie oft oder wenn Frauen an Regierungen waren, wie sich das ausgewirkt hat auf bestimmte Faktoren. Die sind dann zu dem Schluss gekommen, dass die Verteidigungsetats dieser Frauen überdurchschnittlich hoch waren. Und die Zahl der außenpolitischen Konflikte relativ hoch. Also insofern, glaube ich, ist es eine Illusion, sich die Vorstellung zu machen, Frauen wären irgendwie friedlicher oder würden irgendwie nachhaltiger regieren. Das glaube ich überhaupt nicht.
Wobei man natürlich jetzt gucken muss, in welchen Ländern haben diese Frauen regiert, unter welchen politischen Umständen.
Das waren alles Demokratien. Mhm.
Also ich bin auch vorsichtig. Ich glaube nicht, dass Frauen die softeren oder gar besseren Politikerinnen sind, aber ich bestehe darauf, dass sie die gleiche Chance haben wie Männer. Dafür brauchen wir für meine Meinung noch Instrumente, um dahin zu kommen.
Und sie bringen halt die, wenn sie Kinder haben, bringen sie die Mutterperspektive mit ein, im Sinne von, sie können die Gesellschaft insoweit verändern, dass eben es Mütter bessere Möglichkeiten haben und nicht so sehr auseinandergerissen sind von Job und Ehefrau sein und Mutter sein etc. pp. Und in der Politik, da passiert es ja, Gesetze verändern die Gesellschaft, ja. Und da müssen Frauen unbedingt mitreden, eben auch um die Position der Mutter in der Gesellschaft zu einer besseren, stressfreieren zu machen.
Aber schwingt da nicht die Unterstellung mit, dass ein Mann oder auch ein Vater sich diese Gedanken gar nicht machen kann, dass er die Rolle der Mutter nicht mitdenken kann?
Das unterstelle ich den Männern absolut.
Da sind wir unterschiedlicher Meinung, gell, Lisa? Ja, ich glaube, dass es gerade jüngere Männer auch ein eigenes Interesse daran haben, das anders zu denken als ihre Väter. Das nehme ich den Männern schon ab. Gerade wenn sie dann selber auch Familie haben, dass sie sehen, ich möchte nicht wie mein Vater erst um 20 Uhr heimkommen und vielleicht noch eine kurze Geschichte vorlesen am Bett und das war's und sonst sehe ich meine Kinder. Ich lebe über die Woche nicht. Ich erlebe schon engagierte Männer, auch bis Mitte, Ende 40, die sagen, ich möchte meine Kinder ganz viel haben. Also das ist mein positives Denken vielleicht oder ich glaube, dass sich da schon was verändert.
Aber kümmern die sich dann auch wirklich hauptsächlich darum, wenn sie jetzt ein politisches Amt bekleiden? Also geht es so weit, dass sie sich wirklich in der Politik als Mann für Mütter einsetzen? Das glaube ich nicht.
Warum glaubst du das nicht?
Ja, weil die vielleicht ganz andere Sachen haben, für die sie sich einsetzen wollen, weil ihnen das vielleicht nicht so nahe liegt wie andere Themen, die sie jetzt in der Politik voranbringen wollen, wenn sie ein Amt bekleiden.
Aber wenn wir so denken würden, dann hätten wir ja niemals das Frauenwahlrecht bekommen.
Ja, aber da haben sich ja auch Frauen für eingesetzt und sind auf die Straße gegangen. Da muss man jetzt nicht sagen, da danken wir den Männern dafür, dass sie uns das Wahlrecht gegeben haben.
Nee. Es ist schwierig, weil es ist so, sich in so einer Blase bewegt. Ne? Wir wissen es einfach noch nicht, weil ich glaube, dass gerade so ein Anfang von einer Bewegung sein könnte, die in die Richtung geht, die du so beschreibst. Oder? Ich meine, du hast mit viel mehr Politikern, Politikerinnen zu tun in deiner täglichen Recherche. Wie erlebst du so die jüngere Politikergeneration?
Die männliche Politikergeneration. Mhm, ich sehe es ähnlich wie du. Also ich habe ein optimistisches Bild davon, welche Rollenvorstellungen sich auch Männer machen, auch in der Politik machen. Da gibt es viele, die sagen, naja, also ich habe einen Landtagsabgeordneten mal vor einigen Jahren erlebt, der hat gesagt, naja, seine Familie, wenn die am Handy anruft, dann geht er ran und ihm ist es auch völlig egal, ob er gerade in einem wichtigen Gespräch mit dem Ministerpräsidenten ist. Und ihm ist seine Familie im Zweifel wichtiger als die politische Karriere. Also ich glaube, da tut sich viel auch im Vergleich zur Vergangenheit.
Ja, vielleicht sagt er das aber auch nur, um sich als Familienmensch darzustellen.
Das lässt sich natürlich nicht ausschließen.
Regieren denn jetzt Frauen anders als Männer?
Nein.
Erwartest du denn von Politikerinnen etwas anderes als von Politiker?
Nein, überhaupt nicht, weil ich diesen Gegensatz ablehne, dass man immer sagt, naja, das sind jetzt Frauen an der Macht und das sind Männer an der Macht und die machen unterschiedliche Dinge.
War das nicht auch, das war doch Theresa May, wo man auf die Schuhe immer geguckt hat, oder?
Auch wir haben auf unserer Seite 1 mal nur ihre Schuhe abgebildet mit der Überschrift Regieren Frauen anders, also eine Frage, die wir jetzt ja auch gerade besprechen. Das hat uns einige Kritik eingebracht, weil wir sie sozusagen reduziert hätten auf ihre Schuhe.
Kam die Kritik von Männern wie von Frauen oder waren das mehr Frauen, weißt du das?
Überwiegend von Frauen.
Mhm. Ja, wie guckst denn du, also hast du diesen Blick auch? Ertappst du dich auch dabei, wenn du Nachrichten guckst, dass du dann Politikerinnen anders scannst optisch?
Wahrscheinlich schon, weil Politikerinnen anders als Männer nicht den klassischen Anzug anhaben können. Die müssen sich irgendwas extra überlegen.
Frau Merkel hatte immer eine Art Anzug an, oder? Mit ihren Jacketts. Genau. Das war ja auch.
Spricht doch nicht in der Vergangenheit Uniform. Von Angela Merkel.
Ach ja, stimmt, sie ist ja noch da.
Genau. Nee, da sind wir uns auch einig. Frauen werden anders wahrgenommen und auch ihre Kleidung ist eher ein Thema, als es bei Männern der Fall ist.
Stört dich das?
Ja, weil ich finde, Geschlecht sollte keinen Unterschied machen in der Politik. Wobei, ich glaube, da ist auch der Unterschied zwischen uns. Ich sehe uns da schon auf einem deutlich besseren Weg, als es ihr vielleicht wahrnehmt.
Und diese Themenzuordnung, die wir vorher hatten, also Bildung, Gesundheit, Familie, siehst du da auch eine Veränderung? Also, dass diese Ressorts öfter als bislang vielleicht auch zu Männern wandern und Frauen dafür in andere Ressorts gehen, siehst du da? Sei es auf landespolitischer oder bundespolitischer Ebene, siehst du da Entwicklungen?
Ich glaube langsam schon. Also das Beispiel Ursula von der Leyen ist ja schon mal genannt worden, die ja in dem klassischen Männerressort sitzt, im Verteidigungsministerium. Auch Spanien hatte mal eine Verteidigungsministerin. Also insofern ist diese Schwelle, Frauen auch sozusagen solchen Posten zuzutrauen, längst überschritten im Positiven.
Wobei ich mich bei der Frau von der Leyen immer frage, ob sie das auch bekommen hätte, wenn, ich glaube 6 Kinder hat sie, ne? Wenn sie offensiv als Mutter, die ist ja nie als Mutter in der Öffentlichkeit aufgetreten, wenn sie mehr diese Rolle auch gespielt hätte. Das habe ich mich wirklich oft gefragt. Die hat das ja so, ihre Familie findet ja nicht statt, was okay ist, das ist ja eine völlig legitime persönliche Entscheidung, aber sie ist ja mit der ganzen Problematik Familie, Kinder, Doppelbelastung, das hat sie ja sehr bewusst außen vor gehalten. Hätte sie, wenn sie das anders gelebt hätte, wäre sie Verteidigungsministerin?
Wir wissen es nicht.
Ja, was meinst du?
Ich glaube nicht, dass es die große Rolle gespielt hätte. Sie war ja auch Familienministerin. Also insofern könnte man ja auch argumentieren, oh, die hat sich jetzt aber auf dieses Amt der Familienministerin festgelegt. War ja nicht der Fall. Sie konnte ja danach wechseln ins Verteidigungsministerium.
Ja, ich finde es trotzdem eine Frage, irgendwie, die mich immer noch so umtreibt. Wie offensiv Frauen, also welche Seiten ihres Frauseins Frauen in der Politik besser nicht ausleben, um erfolgreich zu sein? Gibt es da was? Gibt es da Dinge, die man besser nicht zeigt?
Ich glaube schon, dass die Tendenz zu beobachten ist, dass Frauen in der Politik versuchen, nicht als weich wahrgenommen zu werden. Es gibt ja diese berühmte Szene aus dem Weißen Haus, als Osama bin Laden geschnappt wurde und Hillary Clinton war mit offenem Mund sozusagen wie erschrocken von der Szene abgelichtet worden, was ihr genau diesen Vorwurf eingebracht hat, naja, typisch die Frau, die ist da erschreckt, die ist nicht hart genug. Insofern denke ich, ist es schon die Tendenz da, von Frauen nicht als schwach wahrgenommen zu werden, wenn sie es in der Politik zu was bringen wollen.
Oder ist natürlich wieder die Frage, warum wird weich und emotional gleichzeitig als schwach wahrgenommen? Das ist dann auch wieder die Welt, die halt unter einem männlichen Blick und männlich-patriarchalisch geprägt existiert. Allein deshalb. Also wenn wir schon mal so weit kommen würden, zu sagen, Leute, die Emotionen zugeben, das ist doch eigentlich eine gute Sache. Das ist auch wichtig für unsere Gesellschaft. Dann wäre doch schon mal geholfen. Also ich gehe da immer viel weiter so in die Grundstrukturen unserer Gesellschaft, die für mich das Grundproblem darstellen.
Wobei ich schon auch von einem Politiker, Politikerin in Anführungsstrichen regiert werden möchte, der sehr reflektiert ist.
Natürlich.
Ich hätte Angst vor einem Politiker, Politikerin, die aus dem Bauch heraus
agiert.
Deswegen
habe ich also Angst vor Trump. Aber ihm schadet es nicht, sich so wie so ein Gockel zu verhalten. Ja.
Das schadet ihm doch, oder Manuel?
Ja,
wir haben doch die Hoffnung, dass ihm das schadet.
Aber er ist Präsident geworden.
Ja, aber Donald Trump ist vor allem eines, er ist als Figur, ist er echt.
Authentisch.
Also genau, authentisch, er ist authentisch. Du sagst reflektiert. Andere könnten ja auch sagen, jemand, der sehr reflektiert ist, den könnten andere wieder wahrnehmen als jemand, der sich verstellt. Und eines muss man Donald Trump ja lassen, dass er sich nicht verstellt. Und ich glaube, dass das schon bei einem großen Teil seiner Wählerschaft ankommt. Weswegen es keinesfalls ausgemacht ist, dass er 2020 abgewählt werden wird.
Und das schafft übrigens die Merkel gut, finde ich. Sie wirkt reflektiert und authentisch dabei und sympathisch.
Ehrlich?
Ja, für mich schon.
Für mich ist sie eine von der Persönlichkeit her nicht greifbar. Mir ist die zu beherrscht. Mhm. Ich kann mit ihr als Person, ich kann da überhaupt nicht andocken. Die ist so in ihrem Blazer drin und mit ihrer Raute und mit diesem monotonen Sprechen. Das irritiert mich immer. Ich frage mich immer, wo ist denn da die Leidenschaft? Oder ich hätte das bei ihr manchmal gerne mehr gehabt.
Aber du willst doch reflektierte Führungspositionen.
Genau, aber das schließt nicht aus, dass man auch leidenschaftlich ist.
Aber Leidenschaft wird ja gleich bei Frauen vor allem immer gleich wieder mit Emotionen und Weichheit verknüpft.
Ja, aber meinst du, das ist alles bei ihr Taktik, dass sie sagt, ich muss jetzt so Raute sein, damit ich als Frau trotzdem erfolgreich sein kann?
Die ist einfach so, die ist halt auch, das ist vielleicht seltsam, aber die ist schon eher ein introvertierter Charakter, der nicht so aus sich herausgeht, die ist einfach so. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, so zu sein. Deswegen mag ich sie vielleicht auch.
Tja, aber es gibt immer noch Bilder, die erschrecken, ne? So wie Horst, sag schnell, Seehofer. Mit seiner so, Horst Seehofer.
Ist er noch nicht mal weg?
Genau, ist er noch da. Mit seiner Männerriege, ne? Solche Bilder.
Ja.
Das ist einfach, also das Schlimme dahinter ist ja, dass er selber das überhaupt nicht zu hinterfragen scheint. Dass das für ihn überhaupt keine Rolle spielt, dass das kein Thema ist, Gender oder Frauen oder Gleichberechtigung.
Ja, Seehofer brauchen wir gar nicht erst anfangen zu sprechen, finde ich.
Aber würde er das nochmal so machen?
Nein.
Eben, deswegen hat sich schon wieder was getan.
Und das ist natürlich auch so schlimm, dass mit Trump ist, das Positive von Trump ist die starke Frauenbewegung, die in Amerika entstanden ist.
Und auch die Journalisten, die wieder richtig viel zu tun haben. Das ist auch eine gute Sache. Also wir halten fest, wie am Ende jeder Folge unseres Podcasts, es gibt noch viel zu tun, oder?
Absolut, aber wir sind auf einem guten Weg.
Sagst du. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie es mit Kramp-Karrenbauer der CDU weitergeht. Weil sie hat ja wirklich einige Klüfte wieder zuzumachen zwischen den Parteiflügeln und sie muss wahnsinnig viel jetzt tun, um die Partei so auf einen Weg wieder zu kriegen. Und es wird spannend sein zu beobachten, wie sie das macht. Das finde ich sehr spannend.
Und ich habe beschlossen, ich gehe jetzt in die Politik.
In welche Partei?
Ja, das ist die Frage. Also ich wüsste es eigentlich schon, aber ob das dann sinnvoll ist.
Was?
da Mitglied zu werden und auf einen Aufstieg zu hoffen und da darauf zu hoffen, was zu bewegen.
Ich glaube, dass das total sinnvoll ist und jede Frau, die Energie dafür hat, sollte das machen.
Also gut.
Ich fände das wichtig, ich habe das auch schon mal überlegt, aber ich finde halt, mit unserem Beruf verträgt es sich nicht so gut. Ich möchte mich nicht parteipolitisch engagieren und Journalistin sein, oder?
Das geht nicht zusammen. Ich würde auch nicht beides machen. Auf keinen Fall. Okay, super, Manuel, vielen, vielen Dank, dass du dich in unseren Podcast gewagt hast. Und ja.
Wie war es denn jetzt eigentlich?
Ihr habt mich gut behandelt.
Wir waren lieb. Oh Gott, nein, dann machen wir es nochmal.
Ja, kommen wir zu unserer Rubrik Dein feministischer Moment.
Hattest du einen, Lisa?
Ja, ich habe ständig welche, aber ich kann nicht immer alle erzählen. Deswegen greife ich mir jetzt einen raus. Und zwar bin ich auf Facebook in einer Gruppe, die heißt Wenn Frauen alleine reisen, weil ich jetzt demnächst auch alleine auf Reisen gehen werde. Und ich finde es immer wieder krass, wie viele Gedanken sich Frauen machen müssen, bevor sie auf Reisen gehen. Also es posten ständig Frauen rein, habe vor, nach Sri Lanka zu reisen, habe vor, nach Indien zu reisen, habe vor, nach Tel Aviv zu reisen. Und es ist immer die Frage, ist man da sicher als Frau? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Und dann wird sich ewig ausgetauscht, wie man sich am besten verhält in dem Land, wie man sich kleiden soll, um eben nicht von Männern angegangen zu werden und so weiter. Und es scheint einem einerseits irgendwie so selbstverständlich und andererseits habe ich mir neulich mal gedacht, es kann doch nicht wahr sein. Männer bilden solche Gruppen nicht. Männer machen sich eher Gedanken um die Reiseroute oder so, aber nicht, was sie anziehen sollen und ob sie überhaupt in das Land reisen sollten alleine.
Ja, ja, das ist bitter. Natürlich ist das bitter. Das schränkt den Alltag ganz schön ein. Ja, und nicht nur auf Reisen.
Es ist so viel mehr Energieaufwand, den Frauen betreiben müssen, um sicher zu reisen.
Und beschäftigt dich denn der Gedanke auch?
Ja, ich werde nach Indien reisen und da hört man ja allerlei, wobei ich jetzt immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass die Welt nicht so schlecht ist, wie man immer glaubt. Ich war ja auch neulich in Tel Aviv und dann habe ich Nachrichten bekommen, als es im Gazastreifen wieder abging, hörst du die Bomben? Und ich habe halt absolut natürlich nichts mitbekommen. Oder auch als ich auf Bali war letztes Jahr, ist der Vulkan ja fast explodiert und dann habe ich, überhaupt nichts davon mitbekommen, bis mir besorgte deutsche Freunde geschrieben haben, ja, und mir meinen ganzen Urlaub kaputt gemacht haben. Also vor Ort ist immer alles nicht so tragisch, wie es in den Medien dargestellt wird oder ja, wie Leute, die vielleicht noch nicht so viel gereist sind, es immer vermuten. Aber natürlich mache ich mir Gedanken. Also ich darf in Indien ganz klar auf keinen Fall noch in der Dunkelheit unterwegs sein als Frau. Sogar als Paar ist es kritisch, also auch ist allgemein kritisch, aber vor allem als Frau sollte man nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr raus. Und ich denke mir so, was soll ich denn dann da die ganze Zeit? Ich gehe total gerne abends raus, ja. Ich bin voll die Nachteule. Hm. Da sitze ich dann in Indien in meinem Hotelzimmer. Na toll.
Ja, wie lange bist du in Indien?
3 Wochen, aber ich bin immer, ja, ich habe mir vorher natürlich Gedanken gemacht und ich bin 2 Wochen lang safe in der Gruppe und dann bin ich auch, so habe ich mich so untergebracht und schon alles organisiert, taximäßig und so, dass ich auf keinen Fall jemals in irgendwie in solche brenzliche Situationen geraten könnte. Natürlich machen sich meine Eltern auch total Sorgen und so.
Klar.
Und ja, das ist tragisch. Ich glaube nicht, dass Männer sich so viel Gedanken machen
müssen. Ja, das ist ein heftiges Thema, das stimmt. Ja.
Was ist mit der Frau der Stunde? Hast du eine dabei?
Ich habe eine Frau der Stunde entdeckt, weil ich eine Geschichte schreibe über Körperbehaarung. Und da bin ich auf Arvida Byström, eine Schwedin, gestoßen. Mhm. Die ist Fotomodel und auch Fotografin. Die ist jetzt, glaube ich, 27. Und die hat eine Adidas-Werbekampagne gemacht letztes Jahr, wo sie Werbung gemacht hat für Turnschuhe. Und sie hatte einen Rock an und ihre Beine waren nicht rasiert. Und die hat so einen heftigen Shitstorm bekommen, mit Vergewaltigungsandrohungen, überhaupt Gewaltandrohungen, allein weil sie es gewagt hatte, ihre Unterschenkel nicht haarfrei zu machen. Und dann bin ich mal auf ihre Insta-Seite gegangen und sie ist eine wunderschöne junge Frau, aber auch sie hat Zellulite. Und sie postet halt bewusst Bilder, wo sie das zeigt, wo sie sagt, so ist eben auch, der weibliche Körper ist eben genau so. Und das hat mir total gut gefallen. Und das Witzige ist ja, trotz alledem, dass es, obwohl wir wissen, wie wir sind, der Druck auf uns so groß ist, dass wir es als entlastend empfinden,
absolut,
wenn eine Frau offen solche Bilder zeigt.
Ich finde es übrigens auch immer wieder entlastend, mal in die Therme zu gehen oder ins Schwimmbad, weil da sieht man, dass ca. 80% der Frauen ja, Zellulitis haben etc. Und ich glaube aber, dass viele Frauen sich gar nicht erst überhaupt in die Therme oder ins Schwimmbad trauen, weil sie sagen, ich habe Zellulitis, ich kann das nicht machen. Und ich sage so, ja, schaut euch mal um, wenn ihr da seid. Also
ich sehe nichts, wenn ich da bin, weil dann nehme ich die Brille ab und dann sehe ich nichts mehr.
Aber die Ausnahme sind eher die Zellulitis-Freien oder die ganz Jungen halt. Ja.
Ja.
Ja, super Sache, Body Positivity. Da brauchst du immer wieder welche, die vorangehen und auch vor allem auf Instagram, wo die Schönheitsideale ja Wahnsinn sind.
Eben. Also deshalb gibt es ja eben, wissen wir ja eh genau, die Gegenbewegung, ne? Diese super perfekten, super geschminkten, super, super, super. Und eigentlich brauchen wir das nicht. Sondern. Ja, aber eigentlich finde ich es eben, wie gesagt, auch traurig, dass wir oder auch ich bin ja eine, ne, würde ich sagen, eine gestandene Frau, ich bin jetzt, suche jetzt nicht mehr nach meiner Identität, ich glaube irgendwie ein Stück weit habe ich sie schon gefunden, dass ich immer noch so reagiere und denke, boah, ist das toll, dass sie das zeigt, wow. Ja. Das ist das, weißt du, was das mit mir auch gemacht hat in dem Moment, fand ich, da habe ich, ja, muss man eigentlich noch mal länger drüber, nicht drüber nachdenken, aber das so festzustellen, ist so entlarvend. Wie groß eben doch der Druck auf unseren Körper oder die Erwartungen sind. Und wie sehr man denen unterliegt, obwohl man reflektiert ist und obwohl man drüber nachdenkt. Ja.
Ja. Haben wir heute wieder länger geredet, als wir eigentlich vorhatten.
Ja, aber es war
ich hätte
ja
noch so viel mehr Themen gehabt. Ute, wir müssen wöchentlich senden. Das hilft alles.
Ich glaube täglich.
Ja. Okay, super. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne, wenn ihr Anregungen habt, Kritik, Themenideen, wenn ihr als Gast kommen wollt. Schreibt uns an redaktion@nordbayern.de. Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.